Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie-Claire Koch, ich bin Redakteurin bei Heise Online und beschäftige mich mit digitalen Gesundheitsthemen.
Ich bin Julie Hohmann, ebenfalls Heise-Redakteurin, und ich führe Sie heute durch das Gespräch. Wir reden heute über die EPA und darüber, warum viele sagen, ja, großes Versprechen, aber im Alltag wenig Nutzen. Wenn du die EPA für alle nach gut einem Jahr in einem Satz bewerten müsstest, was ist sie gerade? Eher Durchbruch, Baustelle oder doch Fehlstart?
Noch ist die elektronische Patientenakte eine große Baustelle mit vielen Plänen. Technisch ist sie zwar gestartet, aber viel können Versicherte jetzt noch nicht mit der EPA machen.
Verbraucherschützer sagen ja, viele kennen zwar die EPA, aber nutzen sie kaum.
Ja, also aktuell gibt es nicht wirklich einen Nutzen. Das hat auch die Verbraucherzentrale schon erhoben. Aber die meisten fragen sich auch, was bringt mir eine EPA überhaupt? Und da gibt es halt aktuell nichts, wo man sagen würde, wow, die muss ich mir jetzt sofort installieren. Man kann zum Beispiel Bilder in die EPA hochladen, aber die werden dann in PDF-Dateien umgewandelt, verlieren dann also auch an Qualität. Und bisher laden auch wenige Ärzte alle Daten vollständig hoch, die für den Versorgungsprozess relevant sind. Also nicht alle Behandlungsdaten sind in der EPA. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an die Krankenhäuser denkt, da gibt es noch große Herausforderungen, was die Prozesse angeht. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Austausch zwischen Krankenhaus und Praxis gibt. Und auch der TI-Messenger bringt noch nicht so viel. Das ist so ein Messenger, der in der EPA ist.
Der Messenger bietet aber auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man mit der Praxis zum Beispiel schreiben kann und auch mit seiner Krankenkasse.
Ja, und was man dazu sagen muss, wenn man sich die Patientenakte selber ansehen möchte, da muss man ziemliche Hürden bei der Anmeldung durchlaufen. Also wenn ich mir die jetzt runterlade, dann muss ich erstmal eine Gesundheits-ID haben, um sie dann zu nutzen. Die Gesundheits-ID erhalte ich, wenn ich einen Personalausweis habe oder eine Gesundheitskarte mit PIN, und viele haben diese PIN nicht. Es gab mal die Möglichkeit, die PIN online zurücksetzen zu lassen, also dass man einen Brief dann nach Hause bekommt. Jetzt muss man aber ins Bürgerbüro gehen.
Oh.
Deswegen machen das wenige. Also klar, man kann da ja auch Termine machen, und ich habe jetzt meine PIN dann sehr schnell bekommen. Ich hatte alle IDENT-Verfahren schon durchlaufen, also auch damals noch das Video-IDENT für meine erste EPA, die gab es ja schon 2021, das vergessen ja auch viele. Die EPA, die jetzt da ist, ist einfach nur automatisch für alle angelegt worden.
Mhm.
Das ist halt ein großer Unterschied. Bei der anderen musste man sich selber für anmelden, und jetzt ist es so, wenn man sie nicht möchte, muss man erst widersprechen. Also es ist so ein bisschen halb freiwillig.
Aber das klingt ja schon mal kompliziert, wenn ich mich so schwierig... Klar, es sind sensible Daten, aber man kommt nicht so richtig schnell ran.
Viel einfacher wäre es natürlich, wenn man die Möglichkeit hätte, sich wieder online die PIN zurücksetzen zu lassen.
Mhm.
Dass man nicht extra ins Bürgerbüro muss. Aber wenn man die einmal hat und wenn man sich auch damit befasst hat, weil man kann ja mit dem Personalausweis auch andere Dinge machen. Jetzt Stasi-Akten oder so durchgucken.
Also du meinst den digitalen? Oder sind mittlerweile alle digital?
Weiß also ich. Alle haben eine Online-Ausweisfunktion, und die Frage ist nur, hast du die PIN?
Mhm. Brauche ich dafür eigentlich ein extra Lesegerät für meinen Perso?
Alle Smartphones haben eine NFC-Schnittstelle, und da kannst du halt deine Karte dranlegen. Also es ist ein bisschen aufwendig, weil man gucken muss, wo man die Karte genau hinlegt. Manchmal sitzt man da ein paar Mal im Kreis so mit der Hand über die Rückseite des Handys.
Das erinnert mich daran, wie man früher versucht hat, in der Telefonzelle, das kennst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr, das Geld, was immer wieder durchfiel, an der Telefonzelle zu reiben, damit es dann viel, viel besser funktioniert.
Ja, so ungefähr fühlt es sich auch tatsächlich manchmal an. Es geht auch mit einem Kartenlesegerät.
Mhm.
Aber ich habe das ehrlich gesagt selber auch noch nicht getestet, aber ich habe eine Mail von einem oder mehreren Lesern inzwischen bekommen, die das ausprobiert haben, weil die Desktop-Version der App nur nutzen wollten.
Mhm.
Das gibt es nämlich auch bei den unterschiedlichen Krankenkassen. Also es sind ja weit über 80.
Oha.
Funktioniert das teilweise sehr unterschiedlich, je nachdem, was für einen IT-Dienstleister die haben. Es war auch so, dass man eine Zeit lang gar nicht wusste, gibt es jetzt die Desktop-Version? Das wussten teilweise auch die Verantwortlichen selbst nicht. Und was kann ich damit überhaupt machen? Weil die Funktionen sind dort natürlich ein bisschen eingeschränkt. Man kann da nicht alles machen, so wie mit der App.
Also jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen. Die verschiedenen Kassen haben unterschiedliche IT-Dienstleister für die EPA?
Ja.
Das klingt auch schon wieder kompliziert.
Ja, und das setzt sich halt alles aus unterschiedlichen IT-Dienstleistern auch dann nochmal bei jeder Krankenkasse zusammen. Und das ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Also auch die von Seiten der Ärzte, also Ärzte, Apotheker und Pflegebereich, die haben ja auch nochmal unterschiedliche Software. Also es gibt da auch wieder über 100 Hersteller.
Da fragt man sich, warum das nicht zentralisiert wird.
Es ist ja an gewissen Stellen zentral, aber nicht überall. Also es gibt ja eine Telematik-Infrastruktur, das ist quasi das Internet fürs Gesundheitswesen. Das ist zentral. Der E-Rezept-Fachdienst ist zentral. Das ist ein Dienstleister, also IBM. Es gibt zwei Aktensysteme, wo die Daten von den Patientenakten liegen. Das ist auch einmal IBM und einmal RISE und Bitmark zusammen. Das ist halt auch ein großes Thema, dass wir irre viele Anbieter haben. Also weil die Telematik-Infrastruktur einfach aus irre vielen einzelnen Diensten dann nochmal besteht.
Mhm.
Und also es gibt erstmal viele verschiedene Dienste und dann sind die nochmal auf unterschiedliche weitere Anbieter aufgeteilt. Das ist alles wahnsinnig kompliziert und
klingt wie ein Urwald.
Ja, das ist es auch. Und es ist auch so kompliziert, dass wenn es Probleme gibt, dass nicht immer sofort klar ist, wo liegt denn jetzt das Problem. Also inzwischen ist es schon klarer als noch vor einiger Zeit, aber es ist schon so, dass ich dann auch immer bei den Herstellern selber nochmal nachfragen muss und dann manchmal berufen sie sich auch auf Geschäftsgeheimnisse.
Ach, das ist ja einfach.
Und man bleibt so manchmal ein bisschen im Dunkeln, wo jetzt der Fehler ist und das schafft halt jetzt auch nicht so viel Transparenz und Vertrauen und also da kann man noch lange weiter drüber sprechen. Es ist auch ein großer Kritikpunkt, das ist aber auch etwas, was sich in Zukunft ändern soll.
Ich habe noch eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass der Austausch der Informationen zwischen Praxen und Krankenhäusern auch noch nicht so super reibungslos funktioniert und sich manche fragen, wofür brauche ich das Ganze überhaupt? Aber es gäbe ja Ideen, was richtig hilfreich wäre in einer digitalen Patientenakte, zum Beispiel ein Medikamentenplan oder eine Warnung zu Wechselwirkungen bei Medikamenten. Was glaubst du, wäre jetzt so ein Killer-Use-Case, wo die Menschen sagen würden, ah, super, also jetzt möchte ich die auch aktiv nutzen?
Also ich glaube, es gibt nicht den Killer-Use-Case. Es wurden verschiedene Anwendungen schon als Killer-Use-Case bezeichnet.
Verkauft, ja.
Ja, also auch der TI-Messenger, das wurde auch so als der Game-Changer beschrieben. Aktuell ist da auch nicht mehr viel los. An sich finde ich auch, dass der sinnvoll eingesetzt werden kann. Also der wird wohl auch mehr genutzt und so weiter. Aber es ist jetzt nichts, was wo aktuell Versicherte direkt merken, oh cool, es gibt den TI-Messenger. Ja, die anderen Dinge, die du gerade angesprochen hast, das ist alles geplant. Also es soll eine Plattform für alles sein. Künftig sollen dann auch Terminbuchungen über die EPA stattfinden.
Okay, das klingt ja nach einem echten Nutzen.
Ja, die Frage ist dann, wie es umgesetzt wird und wie stabil dann das Ganze ist. Weil wenn man wirklich so abhängig ist von der EPA, wir aber noch kein stabiles System haben, dann kann das schnell auch in eine ganz andere Richtung schlagen. Deswegen arbeitet man jetzt auch erstmal an der Stabilität und dass die Produkte einwandfrei funktionieren. Wir haben halt ganz viele Dinge, die nicht immer so positiv verlaufen, wenn man das mal so sagen darf. Also eher schlecht sind.
Ich habe tatsächlich nochmal eine Frage zu dem Messenger. Man kann nicht direkt mit den Ärzten sprechen. Wofür brauche ich dann überhaupt diesen Messenger? Ich kann ja auch zum Telefon greifen. Wo ist denn der Vorteil?
Also man kann mit den Ärzten sprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mal eben sagen kann, oh, ich möchte jetzt Arzt XY anschreiben. Das muss man dann in der Praxis besprechen. Und das finde ich total sinnvoll, weil, also wenn jeder Arzt von den 1000 Patienten angesprochen wird, dann weiß man auch nicht, ob der sich darüber bedanken würde.
Ne, das ist vielleicht auch ein bisschen schlecht, so völlig ungefiltert. Ja. Das findet so in der Praxis ja auch überhaupt nicht statt.
Nein, also es gibt ja manchmal Einzelfälle, wo ein Arzt sagt, ich biete hier noch zusätzlich Leistung an. Also dass ich zum Beispiel einer Schwangeren, dass man der manchmal eine intensivere Betreuung anbietet, wenn es vielleicht auch irgendwelche Probleme gibt oder die Person krank ist. Dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn man dann über den TI-Messenger kommunizieren kann. Das ist auch alles technisch möglich. Es ist nur so, dass das dann zum Beispiel vom Arzt ausgehen muss. Also man kann jetzt nicht denken, ich habe jetzt den TI-Messenger und kann da alle möglichen Leute anschreiben, wie es ganz am Anfang mal aus Versehen so war.
Erzähl mal.
Ja, am Anfang war es noch so, dass ich die Ärzte, die da schon in der Lage waren, den zu nutzen, dass man die anschreiben konnte. Aber das sollte so gar nicht sein. Das zeigt einfach nur, dass es eine große Testphase ist, ohne dass man es so benennt. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt einen Test. Wer mitmachen möchte, macht mit. Und wir freuen uns über euer Feedback. Und schon hätte man ein paar Probleme gelöst.
Und es wird, im Grunde wird es schon als fertiges Produkt angepriesen, aber es ist eigentlich noch eine Baustelle, richtig?
Genau, und das führt dann bei denen, die sich wirklich dafür interessieren, die da wirklich große Hoffnungen reinsetzen, zu Frust und da sind regelmäßig Leute auch einfach enttäuscht.
Ja, verstehe ich. Und du hast ja schon beschrieben, wie schwierig es ist, sich überhaupt zu identifizieren, damit man die Patientenakte nutzen kann. So viele Hürden, vielleicht auch technischer Natur, klingen jetzt nicht gerade so barrierefrei. Ich meine, du als technikaffiner Mensch hast das mal eben so gemacht. Die Frage ist, wird das alles noch vereinfacht für Menschen, vielleicht für ältere Menschen oder diejenigen, die sich nicht so richtig auskennen, oder bleibt das so komplex?
Also technisch ist vieles möglich, aber ich habe den Eindruck, dass das hier gar nicht so angewandt wird. Und organisatorisch gibt es da einfach auch noch ein paar Probleme. Also gerade wenn man es an diese PIN für einen Online-Ausweis denkt, das ist ja kein technisches Problem. Auch für die Anmeldung, das dauert einfach ewig. Also bis man da reinkommt, bis man sich angemeldet hat. Manchmal gibt es da noch eine Störung. Du weißt auch nicht immer, an wem liegt es. Auch als Versicherter. Wenn es eine Störung gibt, dann kannst du ja auch erstmal denken, oh, mein Internet funktioniert nicht, kann ein Punkt sein.
Stimmt.
Telematikinfrastruktur funktioniert nicht. Ist es eine zentrale Störung? Ist es nur ein einzelner Dienst?
Mhm.
Darüber ist man halt im Unklaren. Man könnte ja auch irgendwie einen Hinweis irgendwo einbauen. Gerade gibt es Wartungsarbeiten oder so. Das findet aber nicht statt. Es gibt einen WhatsApp-Kanal, da kann man sich über die Störungen informieren von der Gematik.
Mhm. Das muss man auch erstmal wissen.
Ja, den muss man auch erstmal finden.
Ich stelle mir gerade vor, so Menschen in der Altersgruppe meiner Eltern, die hätten wahrscheinlich nach 5 Minuten schon keine Lust mehr.
Ja, da kann man einfach auch unsinnig viel Zeit verschwenden dafür. Obwohl ich es an sich super sinnvoll und wichtig finde, dass jeder sehen kann, was ist eigentlich in meiner Patientenakte.
Aber Moment mal, dass das jeder sehen kann. Es wünschen sich aber einige Patientinnen und Patienten, dass man das ein bisschen genauer einstellen kann. Also war ich beim Psychiater, muss das dann unbedingt mein Zahnarzt wissen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich nur entscheiden, ob alles oder nichts zu sehen ist. Ist das richtig?
Ja, das ist aktuell so. Das wurde auch immer wieder gewünscht, aber das steht nicht auf der Agenda der Politik, leider. Es gibt schon einzelne Verbesserungen, dass jetzt nicht mehr die Abrechnungsdaten automatisch für alle sichtbar sind.
Mhm.
Und auch bei der Medikationsliste, die sich ja aus den E-Rezeptdaten speist.
Mhm.
Es gibt nach wie vor noch das Problem, dass man nicht sagen kann, ich möchte, dass Arzt XY die Datei sieht und der andere Arzt nicht.
Also es klingt für mich, ist jetzt mal so ganz laienhaft gesprochen, als würde man nur Filter einbauen müssen. Was ist da die Schwierigkeit?
Ja, es ist halt nicht gewollt. Wahrscheinlich die Schwierigkeit. Es gab es ja vorher schon. In der vorherigen Version gab es ein feingranulares Berechtigungsmanagement. Gibt es jetzt nicht mehr. Obwohl es einfach umzusetzen wäre und auch wieder ja, dafür sorgen würde, dass weniger Leute die EPA kritisieren würden.
Ja, das
so
stimmt.
Von den Datenschutzstandards her. Ja, das Problem ist halt, dass vielen das gar nicht bewusst ist. Sobald ein Behandlungskontext entsteht, das ist quasi, wenn ich meine Gesundheitskarte beim Arzt in das Kartenlesegerät stecke, dann hat dieser Arzt standardmäßig für 90 Tage Zugriff.
Auf alles.
Ja. Man kann halt noch sagen, okay, ich möchte jetzt, dass mein Psychiater nicht an der EPA teilnimmt, dann kann man den zum Beispiel ausschließen.
Ah, okay.
Aber das muss man auch erstmal wissen. Das geht alles, deswegen rate ich jedem EPA einrichten und schauen, was da los ist und selber für sich entscheiden, was möchte ich und was nicht. Dann ist es auf jeden Fall schon sehr viel selbstbestimmter. Alles kann man nicht verhindern. Die Abrechnungsdaten werden ja sowieso schon seit 2021 ans Forschungsdatenzentrum Gesundheit übermittelt. Aber bei anderen Daten und auch zukünftig, wenn Daten aus der Patientenakte an das Forschungsdatenzentrum übermittelt werden, da kann man auch noch widersprechen, aber das muss man halt alles wissen. Und es wird zwar kommuniziert, aber nicht so, dass es jeder mitbekommt.
Ja, stimmt. Fühlt also, sich an, als wäre das nur in so einer kleinen Bubble ein Thema und nicht für die Breite so ein bisschen ausgelegt. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn der Psychiater jetzt ausgeschlossen wird von der EPA, dann hat er aber trotzdem weiter so Archivierungspflicht auf seinem stationären System, oder? Oder schreibt er dann gar keinen Brief mehr?
Also das ersetzt aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht die Dokumentation, die Ärzte sowieso schon machen müssen.
Mhm.
Das ist für Ärzte aktuell nur eine Doppeldokumentation.
Oh. Ah, verstehe. Mhm. Und jetzt hast du noch was gesagt, Forschung. Die Daten werden für die Forschung genutzt und das wird aber auch nicht so richtig breit kommuniziert. Magst du dazu noch mal was sagen?
Ja, es gab schon vorm Start der EPA, also 2024, Kritik, dass überhaupt über die EPA von Seiten der Krankenkassen nicht richtig kommuniziert wird. Also viele haben auch diese Briefe nicht erhalten, dass es jetzt diese Patientenakte gibt oder haben sie nicht richtig verstanden. Es war auch nicht sehr ausführlich, muss man dazu sagen. Lasse ich eher wie eine Werbekampagne.
Mhm.
Hat jetzt auch der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt und auch die aktuelle Bundesdatenschutzbeauftragte hat kritisiert, dass die Menschen nicht vernünftig aufgeklärt wurden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden, aber Noch habe ich zum Beispiel gar keine Informationen von den Krankenkassen dazu bekommen, dass zum Beispiel die Forschungsdaten ausgeleitet werden aus der Patientenakte.
Mhm.
Aber ich bin auch nicht zu 100% sicher, dass das dann auch passieren wird, weil wir haben sehr oft kurzfristige Fristverschiebungen. Irgendwann verliert man einfach auch den Überblick, was geht, was ist geplant, was soll noch kommen.
Und für wen sind diese Forschungsdaten dann konkret bestimmt?
Industrie und Forschung können dann auf die Daten zugreifen. Da sind auch schon erste Anträge gestellt worden und ich glaube, mindestens ein Unternehmen hat auch schon Zugang zu den Forschungsdaten. Also da geht es jetzt erstmal um die Abrechnungsdaten. Aber da sollen perspektivisch aus allen 400 Registern irgendwann mal alle möglichen Daten zusammenkommen und dann halt anonymisiert zur Verfügung gestellt werden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das wenigstens anonymisiert?
Ja, daran wird auch noch geforscht.
Ah ja. So ganz komplexe Krankengeschichten, die wirklich dann eindeutig zuordnenbar wären.
Genau, es läuft auch gerade eine Klage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einer Vertreterin des House Computer Clubs.
Also da tut sich noch einiges und es ist noch nicht so ganz klar, wie sehr man das verschlüsseln kann.
Für manche Daten ist es anscheinend schon klar, aber noch nicht für alle und das ist halt so ein fortlaufender Prozess.
Mhm.
Aber die Frage ist halt auch, wenn man das voreilig schon weitergibt oder also die Daten ausleitet und wer weiß, was es dann für Verfahren gibt, also da muss man schon sehr gut hinschauen.
Also du meinst, wenn man das jetzt zu früh, zu einfach freigibt, dass das dann auch nicht gut geschützt ist vor Missbrauch Dritter?
Ja, das ist die Kritik und auch die Sorge.
Hm, verstehe. Aktuell. Aber ich schlage jetzt nochmal einen Haken. Apropos Kontrolle. Ich musste sehr lachen, als ich deinen Newsletter gelesen habe über den unfassbar uneigennützigen Elon Musk. Und der wirbt ja gerne dafür, dass man in medizinischen Fragen einfach seinen Dr. Grog nutzen soll. Aber was ist da jetzt aktuell wieder passiert?
Das Typische. Es werden wieder die KI-Modelle angepriesen, die man so hat. Also das ist ja, Musk ist ja nicht der Einzige. Von ChatGPT soll es jetzt auch eine Help-Variante geben. Die gibt es schon, aber nicht in Deutschland. Also Grog ist halt so ein bisschen das schlechteste Beispiel, weil der jetzt auch in der Vergangenheit ist, das KI-Modell oft kritisiert worden. Und das Lustige war einfach, dass er selber gesagt hat, ladet da eure medizinischen Daten hoch. Dann haben das Leute gemacht und dann kam eine Warnung, dass Grog keinen medizinischen Rat geben kann.
Ach.
Ist ja auch nicht ein Medizinprodukt und so weiter. Aber anscheinend weiß die KI das da besser als Musk.
Die hat wenigstens ein Gewissen.
Schon eher.
Aber warum möchte Elon Musk denn, dass alle Leute ihre medizinischen Daten da reinfüttern? Einfach weil Daten Macht sind?
Also ich glaube, bei ihm war es auch vor allem Werbung für sein Produkt.
Mhm.
Und natürlich, je mehr Daten man hat, desto besser. Das Thema Daten und große Sprachmodelle, da kann man einen riesen Fass aufmachen. Es gibt noch viele offene Fragen. Die EU-Kommission macht da auch nicht genug. Und wir müssen da alle sehr wachsam sein, dass wir nicht dazu verfallen, alles einfach immer in eine KI zu geben.
Mhm.
Und es gibt ja viele Leute, die reden schon von Chatty. Oh nein.
Ich unterhalte mich ja kaum mit ChatGPT.
Schafft halt alles eine Abhängigkeit.
Das stimmt. Vor allen Dingen redet der so nett und atmet und benutzt Füllwörter.
Ja, bis das nächste Update kommt.
So, aber wir wollen wieder zurückkommen zur EPA. Und zwar soll alles jetzt besser werden. Du hast schon gesagt, die EPA soll der Dreh- und Angelpunkt für alles werden. Und dann gibt es dann noch das Thema Geld. So, alle reden über Innovation, aber das Ganze kostet ja auch Geld für Wartung und IT-Sicherheit dauerhaft. Warum ist das so ungelöst und was bräuchte man da?
Also das Problem ist einfach, dass es oft keine Finanzierung gibt, die über mehrere Legislaturperioden läuft.
Mhm.
Es wird immer teurer.
Du hast vorhin auch das Thema Vertrauen bzw. mangelndes Vertrauen in die EPA angesprochen, weil das alles noch so eine Baustelle und so unausgegoren ist. Und zum Thema Vertrauen zerstören hat ja die AOK Bayern gerade ganz fantastisch zu diesem Thema beigetragen. Magst du dazu mal was sagen?
Da wurden halt versehentlich tausende Patientenakten zwischenzeitlich gelöscht. Die sollen noch irgendwo sein.
Mhm.
Also die AOK hat sich dazu auch so ein bisschen in Widersprüche verstrickt. Vielleicht wussten sie es einfach auch nicht. Aber sowas haben wir regelmäßig. Also zum Beispiel gab es auch oft Probleme, wenn man die Krankenkasse gewechselt hat.
Mhm.
Also wenn es unterschiedliche Aktensysteme sind. Weil
ja, wieder das Thema unterschiedliche Anbieter.
Ja, die hatten am Anfang auch Probleme mit der Interoperabilität der beiden Aktensysteme.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das noch aktuell ist.
Aber okay, also das mit der AOK, das klingt jetzt nach einem Einzelfall und es ist ja nicht dauerhaft schlecht, aber für Patientinnen und Patienten ist das ja genau so ein einzelner Moment manchmal, der so einen Schalter umlegt und, also ich kenne das ja selber, und dann so ein bisschen das Vertrauen zerstört und dass dann der eine oder die andere sagt, nee, dann lieber gar nicht. Und damit sind wir jetzt bei der Sicht so aus dem Alltag. Für die Ärzte klingt es total kompliziert. Es ist vieles noch nicht integriert, was angesagt ist. Stand jetzt, für wen ist das ein echter Gewinn?
Das darf ich ja nicht sagen. Es gibt bestimmt Menschen, die sehen darin einen Gewinn, weil sie Daten einstellen können und dann ihrem Arzt zum Beispiel auch eine Freigabe erteilen können. Ja, zum Beispiel nach einer Videosprechstunde könnte der Arzt dann mir ein Rezept ausstellen.
Ah, aus der Ferne.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Patientenakte ein lebenslanger Ordner ist und da kann man eben alles auch selber reinspeichern, was die Behandlung betrifft, was man gerne gespeichert haben möchte und wo man Leuten, also Ärzten oder Apothekern Zugriff erteilen möchte.
Mhm.
Also es gab auch schon welche, die haben dann 1 Terabyte versucht hochzuladen.
Oh.
Also in Portionen natürlich, weil man kann nur bis 25 MB hochladen pro Upload.
Mhm.
Ja, der hat sich dann ein Programm geschrieben. Und dann kamen dann irgendwann Briefe von der Krankenkasse, dass er das bitte unterlassen soll.
Er hatte so viele Krankenakten?
Der hat einfach irgendwas hochgeladen. Oh. Man kann da ja alles hochladen.
Die EPA, die neue Cloud für alle?
Wie gesagt, die Qualität wird halt ziemlich runtergebürstet.
Mhm. Okay, also da draußen, lasst es lieber sein, archiviert eure privaten Urlaubsfotos irgendwo anders, nicht in der EPA. So, jetzt wird es aber nochmal knallhart zum Schluss. Woran würdest du Ende 2026 messen, ob die EPA Stand jetzt einen Mehrwert hat?
Wenn sie tatsächlich genutzt wird und mehr Versicherte tatsächlich auch selbst aktiv die EPA nutzen. Weil sie war ursprünglich auch dafür gedacht, dass Patienten mehr machen können. Es wurde damit geworben, dass der Patient endlich ein mündiger Patient wird mit der Patientenakte.
Mhm.
Aber davon sehe ich ehrlich gesagt wenig.
Nur wenn man viel erträgt.
Ja, oder wenn man sich halt drum kümmert. Es kann auch Spaß machen, aber es ist eher so ein Hobby.
Ein Hobby, okay, so war es wahrscheinlich nicht gedacht. Aber was sagst du den Menschen, die denken, komm, da widerspreche ich lieber, das ist mir alles viel zu unsicher.
Ich finde, das kann man auch akzeptieren, vor allem bei den bisherigen Pannen, die es so gab und auch, weil es nicht 100%ig sicher ist. Das wird auch nie 100%ig sicher sein. Deswegen sollte man eben auch akzeptieren, wenn Leute das nicht möchten. Und eine Alternative wäre, dass man trotzdem die Patientenakte hat, aber dann bestimmte Funktionen abstellt oder selber die Zugriffe verwaltet. Also sobald man zum Arzt geht, sieht man, okay, Herr Müller hat 90 Tage Zugriff, das entziehe ich ihm jetzt mal. Das kann man alles machen und ich finde, dann kann man die EPA auch nutzen. Und vor allem weiß man dann, ist sie da, ist sie nicht da und was ist da eigentlich drin?
Dann bleibt uns eigentlich nur übrig, die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass Ende des Jahres noch einige neue Funktionen dazugekommen sind, wie ein digitaler Medikamentenplan zum Beispiel, und dass die EPA am Ende wirklich das Herzstück von allem wird. Es klingt toll. Wir müssen abwarten. Vielen Dank für das Gespräch, Marie.
Danke dir, Julie.